Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Lange habe ich gedacht, wenn ich den Höhepunkt meines Lebens sehen will, den Gipfel meines Lebens, muss ich mich nur umdrehen. In der Vergangenheit, da liegt er. Aber jetzt geht alles so, droppelt so alles langsam weg und so. Angst ist vielleicht etwas so wie Hunger. Das kannst du aus dem menschlichen Organismus und aus dem menschlichen Geist und seine Intelligenz fast gar nicht heraus operieren, aber ganz anders damit umgehen. Und vor allen Dingen ohne Angst kein Mut. Mein Optimismus betrifft eigentlich immer die Genialität des Menschen, wenn es hart auf hart kommt.
Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Gesprächstrilogie zu Helge Timmerbergs Buch Das Mantra gegen die Angst. Dieses Mal geht es darum, was Helge bei seiner Reise nach Nepal erlebt hat, auf die er sich ja begeben hat, um den Yogi Kashinath wiederzufinden. Es geht aber auch um Helges Suche nach den Ursachen von Angst und Mut. Es geht um Political Correctness beim Reisen. Es geht um Helges Gedanken zur Zukunft der Menschheit und auch noch um einiges andere mehr. Wir haben das Gespräch nach einer kurzen Pause fortgesetzt. Ich habe ihn dazu ja am Ende der letzten Folge mehr oder weniger genötigt. Vielleicht erinnert ihr euch. Und es ist jetzt mittlerweile 22 Uhr. Helge ist zunächst auch gar nicht mal mehr so gut drauf, aber er fängt sich dann wieder. Und dieser dritte Teil ist nach meinem bescheidenen Dafürhalten wahrscheinlich auch der beste der 3 Folgen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, und jetzt geht's los. Bitteschön.
Grüß Gott.
Grüß Gott, wie ist es dir ergangen in den letzten Stunden?
Nicht gut, ich bin schlecht drauf. Ja, irgendwie bin ein bisschen schwach und alles Mögliche. Da hatte ich noch ein unangenehmes Telefonat. Nicht mit meiner Verlegerin, das ist immer sehr nett.
Ja.
Und jetzt habe ich was gegessen, komme wieder zu Kräften vielleicht.
Vielleicht bringen wir dich ja nochmal auf Stimmung.
Ja.
Vielleicht liegt es auch daran, dass du meinst, du bist noch nüchtern. Vielleicht ist das ja auch das Problem.
Nein, im Moment nicht.
Okay. Also, ich weiß zu schätzen, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir jetzt wirklich nochmal noch etwas tiefer in das Buch einsteigen können für ein bisschen. Wenn das deine Kräfte noch zulassen.
Ja, also, sprich.
Ich spreche. Wir haben darüber gesprochen, dass du nach Kathmandu zurückgekehrt bist. Wir haben darüber gesprochen, warum du nach Kathmandu zurückgekehrt bist. Wir haben uns aber noch nicht wirklich auf die Suche nach dem Yogi Kashinath begeben, die dich ja nach Kathmandu geholt hatte, gelockt hatte. Du wolltest ihn wiederfinden und hast zuallererst einmal in der Tempelanlage Pashupatinath nach ihm gesucht, wenn ich das hoffentlich so einigermaßen richtig ausspreche. Wie kann ich mir diese Tempelanlage vorstellen?
Ja, sehr groß, ja, uralt. Also wenn du da durchgehst, das sind wirklich alte Steine hier. 16. Jahrhundert, 14. Jahrhundert. Also man taucht da ein in eine komplett andere Zeit, ja. Also auch weil alles, was da rumläuft, jetzt außer den Touristen oder so, aber beim Monsun gab es extrem wenig Touristen. Es ist halt wirklich altes Indien und altes Nepal. Also es ist voll mit Sadhus und Babas und langen Bärten und also es hat auf mich eine sehr starke Atmosphäre, sehr magisch, ja, und aber auch sehr nervig, weil die beten da unter anderem den tierlieben Aspekt von Shiva an. Darum darf da irgendwie kein Tier getötet werden oder so. Und da sind unwahrscheinlich viele Affen. Also als ich vor 15 Jahren da war, so kleine, ne, ich weiß nicht, wie die heißen, so. Aber die sind rotzfrech, die sind zwar klein, aber die sind überall, auf allen Mauern, in den Bäumen, überall siehst du Affen. Und die sind halt größtenteils drauf aus, Sachen zu stehlen, ja, also Früchte oder irgendwas, was man so dabei trägt. Aber es gibt auch Aggressive, die dann einfach nur beißen oder so, dich anspringen, die kommen so geflogen. Also das ist, also vor 15 Jahren fand ich das schon viel, aber als ich jetzt da war, habe ich gedacht, boah, also mittlerweile mehr Affen als Menschen oder so, ne? Unfassbar viele Affen. Und dann noch mehr Hunde, ja.
Und auch, zu einem davon hat sich ja bei dir auch so eine zarte Freundschaft entwickelt.
Ja, also in der Rehe, also sind fast alles auch so kleine Hunde, so die Mischlinge sämtlicher Gassen, alles, was sich da... Mir folgte plötzlich so ein großer, ich wusste gar nicht, wie mir geschah, der lief immer hinter mir her. Wie nennt sich die Rasse? Wirklich ein großer, schwarzer, sehr starker Hund. Ich denke, was folgt der mir dauernd? Und folgt mir. Und dann geht er neben mir. Ja, und wenn ich stehen bleibe, bleibt er stehen. Wenn ich um die Ecke gehe, kommt er um die Ecke. Wenn er vorläuft, dreht er sich alle paar Meter um und guckt zu mir, ob ich noch da bin oder so. Das war so von einer Sekunde auf die andere, völlig unverhofft, ja, hatte ich plötzlich einen Hund. und es fühlte sich auch ganz gut an. Also es war Schutz für uns beide, weil die Hunde haben, jede Gruppe oder was, die haben ihr eigenes Territorium in dieser Palastanlage. Das ist ja alles offen, ne? Also offener Palast. Ja. Ne? Und fließt auch so ein Fluss genau durch die Mitte. Und geht so ein Brückchen rüber zur anderen Seite der Palastanlage. Und wenn sich da ein Hund, also in dem Territorium von anderen verirrt, dann kommen 10 Hunde gleich auf den, ein Unias, Gekläffe und so. Und der war dadurch geschützt, dass der anscheinend ein Herrchen hatte. Also ja, das haben die akzeptiert. Und ich war geschützt durch das Gefühl, hey, der ist ja eh stärker als die anderen alle. Also das ging, ich weiß es nicht, eine halbe Stunde, der begleitete mich zu dem Ashram der Goranak Babas, da musste so hoch, einen Weg hoch, Treppen und hoch und so und wieder runter. Und ich spielte schon mit dem Gedanken, den mitzunehmen, also jetzt nicht nach Deutschland, sondern zu Scarlett, wo ich gewohnt habe, weil die hat einen großen Garten und die hat zwar da auch ein großes Tor mit einem fetten Anhängeschloss, ja, aber was heißt hier Anhängeschloss oder so? Also der wäre eine super Security, also so hatte ich schon so gedacht. Oder vielleicht nehme ich mit, wenn jetzt das Wandern losgeht, dann habe ich halt einen Kumpel oder so. Kein Sadhu, aber einen großen schwarzen Hund oder so. Und dann kamen wir da wieder runter an den Fluss und da ist wieder so ein Brückchen. Und als wir da runterkamen, war gerade Aarti-Zeit. Also Aarti ist so traditionelle heilige Gesang der Hindus, immer zur selben Zeit, so bei Sonnenuntergang oder so. Und das ist ein berühmter Platz fürs Aarti, dieser Pashupanipat-Tempel. Da ist immer viel los. Ja, es gibt Plätze, also in Indien überall, da wird so ein bisschen Lichterschalen geschwungen und gesungen und so. Aber da ist richtig, da sind Brahmanen, Priester am Gange mit Feuer und das und wird viel gesungen. Immer sehr viele Leute sitzen da. Es ist auch so auf so langen Stufen geht das so hoch an so Mauern. Und das ist auch, also, sehr intensiv, weil, weißt du, überall diese Lämpchen, Öllampen und das. Und dann auf der anderen Seite dieses kleines Flusses, der da durchgeht, da werden die Toten verbrannt. Auch so zur selben Zeit. Da sind so die Totenfeuer, die flackern dann so an diesen alten Wänden. Und da wird, also hier wird Aarti gesungen, da, 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 so, ja. Und da drüben brennen die Toten. Es ist, alles, also da vergisst du eigentlich das 20. Jahrhundert oder 21., weil du bist zack da. Und ich liebe dieses Aarti so, also weil ich mag die Melodie und das, ich kenne das schon seit meinem 17. Lebensjahr. Ne? Mhm. Und dann bleibe ich auch gern stehen. Also das, ich gehe über die Brücke, da standen schon Leute und dann stehe ich da auch und gucke da so rüber und oh, ist das schön. Und bewege mich so ein bisschen, also der Hund legt sich so vor mich hin so. Ich dachte, was für ein tolles Gefühl, der Hund legt sich gleich hin. Und ich bewege mich ein bisschen zu der Musik, da steht er plötzlich auf, kommt von hinten und will meine Beine ficken. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das für Hundebesitzer normal oder so, keine Ahnung, dass sie dann nur sagen, du, du, du. Aber für mich war das, also so mein ganzes romantisches Gefühl, ein Mann, ein Hund oder so, weil er so, ja, weil ich sexuell belästigt wurde von dem Hund, ja. Und dann war gleich Schluss. Also dann da so, jetzt nix wie weg. Und der ist mir aber immer gefolgt. Also es ging wieder von vorne los. Oder er ging mal vorne. Inzwischen hat er sich an mich gewöhnt, ging vorne, guckte sich immer mal so um. Und dann sah ich da schon so ein Taxi stehen. Ich glaube sogar die Tür war auf oder was, weiß nicht mehr. Und der Hund geht so an dem Taxi vorbei, ich steige ein. Und aus war's mit meinem Hundebesitzertum, ja.
Ist dir der Abschied dann doch irgendwie schwer gefallen? Oder
also das mit der Sexattacke, das habe ich dem irgendwie übel genommen. Das fand ich rüpelig. Und dann war auch diese ganze romantische Vorstellung, also entweder da in den Garten oder dann reise ich mit dem durch den Himalaya. Mhm. Das brach mit so einem Unhold wollte ich auch nicht. Also es war dann also schnell vorbei mit der Freundschaft. Ne?
Ja, und man muss ja sagen, nur noch mal zur Erinnerung, ganz am Anfang unseres Gespräches hatten wir drüber gesprochen, Hunde gehörten ja ursprünglich zu einer deiner Urängste, ja, neben ja, Polizei und Lesern und allen möglichen Sachen. Auch die Hunde, die Kampfhunde von Berlin.
Weil mich mal als Kind so ein großer Wolfshund, Schäferhund, Wolfshund, ja, so hat mich mal gebissen als Kind. Und ja, seitdem war ich so, fand ich Pudel immer super, aber alles da drüber hatte ich Angst vor. Und das hatte ich mir durch das Mantra ziemlich abgewöhnt. Ne? Also ja, und
deine Begleiterin hat dann auch kommentiert, im Buch zitierst du sie mit den treffenden Worten, dein Mantra hat wirklich Kraft. Früher wollten dich die Hunde beißen, jetzt wollen sie dich ficken.
Ja, genau. Die Scarlett ist ja auch sehr, sehr lustig irgendwie. Ja. Ne? Und der war dann auch nicht mehr da. Ich war dann ja öfters immer wieder im Pashupanipat-Tempel und so. Der war dann auch nicht mehr zu sehen und ich war eigentlich eher froh. Er kam ja auch so.
Gebrochenes Herz.
Der gehörte da irgendwie nicht hin. Also, weil alle anderen Hunde waren komplette Mischlinge, so kleine. Und der war relativ reinrassig. Da könnte, wie heißen diese Vögel?
Ich weiß es nicht.
Das sind starke Hunde. Steht hier im Buch eine Mischung aus das und das. Sind sehr starke Hunde auch. Auch also, wenn die nicht gut erzogen sind, auch gefährliche Hunde.
Aber jetzt nicht irgendwie Rottweiler oder sowas.
Rottweiler. Okay, und der passte da eigentlich nicht hin. Also ich hatte dann so den Eindruck vielleicht, der hat da mal sein Herrchen verloren. Weißt du, mit einem Tourist oder Touristen haben selten jetzt, aber vielleicht einer, der in Kathmandu wohnte, einen Rottweiler hatte, dass er den da irgendwie verloren hatte oder er wurde absichtlich allein gelassen, ich weiß es nicht. Ne? Also das war nicht der klassische Tempelhund.
Ne? Okay, aber du warst natürlich ursprünglich zu diesem Tempel nicht aufgebrochen, um mit Hunden oder gar Affen Freundschaft zu schließen, sondern ja, um dich auf die Spuren zu begeben von Kashinath.
Ja, ja, ja.
Inwiefern hat dich dieser Tempelbesuch denn diesbezüglich vorangebracht?
Was?
Inwiefern hat dich diesbezüglich denn der Tempelbesuch vorangebracht?
Ach so, ja, also, weil da hatte ich Kashinath ja mal kennengelernt. Und es ist auch so, wenn Sadhus in der Stadt sind, also wenn die viel gewandert sind und sind dann in Kathmandu, dann sind die auch meist da. Das ist eigentlich der Hangout. Ne? Hm. Und das war so eine, weil ich wollte immer mit Übersetzerin, also Übersetzer oder Übersetzerin, weil ich weiß noch, Kashinath hat nur Hindi gesprochen. Damals, vor 15 Jahren, hatte ich auch einen Übersetzer. Mhm. Und da hatte ich über Scarlett eine Tibeterin war das, aber die in Kathmandu. Und die sprach sehr gut Englisch, die war sehr intelligent und die war sehr glücklich, als ich fragte, ob sie für mich übersetzen will für 50 Rupien am Tag. Nee, 50 Dollar am Tag. Mhm. Und da war die sehr happy. Aber die konnte erst 2 Tage später oder so. Also ich bin erstmal so ohne sie zum Schnuppern und ne. Und dann kam wieder der Monsun dazwischen, es regnete zu viel, bis wir dann endlich loskamen, sind glaube ich 3 Tage vergangen. Und dann habe ich ihr das auch alles genauestens erklärt, was ich will. Ich hatte ein Foto dabei von Kashinath vor 15 Jahren und warum ich den suche. Ich habe das alles so erklärt mit dem Mantra und so. Und habe ihr auch gesagt, dass ich nicht unbedingt damit rechne, also ich rechne eher damit, dass er nicht da ist, aber womit ich rechne ist, oder zumindest rechnen kann, dass man irgendeinen Sadhu da findet, der vielleicht sagen kann, da und da ist einer, der mehr weiß, oder also dass man so anfängt, auf die Suche zu gehen. Und ja, also ich muss dazu sagen, nicht jedes Buch hat eine Pointe, ja. Man kann sich schon glücklich schätzen, wenn ein Buch eine gute Pointe hat. Und das Tolle an diesem Buch ist, es hat 2 Pointen. Es hat eine Doppelpointe sozusagen, mhm. Ein Doppelschuss. Von daher kann ich das jetzt auch relativ mit halb gutem Gewissen für Leute, die das Buch noch nicht kennen.
Das, ja, wir müssen nicht alles preisgeben.
Nicht alles, aber wenn du jetzt wissen willst, die Stelle, die du mir gezeigt hast, die ich vorlesen soll, das ist schon nach der ersten Erkenntnis, ja.
Das die könnten wir vielleicht erzählen. Du meinst wahrscheinlich den alten Baba, der dir in einem Tempel erzählt hat, was es mit deinem Mantra eigentlich genau auf sich hat.
Also, ich kam da an mit der Übersetzerin und Nima hieß die. Mit Nima. Mhm. Und dann standen da an diesem Ashram, da sind mehrere, also verschiedene Ashrams von verschiedenen Orden. Ne? Und die Goranaks, das ist eigentlich der größte und bekannteste Yogi-Sadhu-Orden. Die hatten da auch einen ziemlich großen Ashram. Also ein Haus, zweistöckig und mit Vorhof und so. Und Terrasse, Bäumchen. Und da standen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein alter Baba saß da und 3 jüngere Babas standen daneben oder sowas. Und ich sagte Nima noch, also hier zeig Ihnen mal das Foto, ob Sie den kennen. Ist ja schon ziemlich alt, das Foto. Und Asien ist ja auch so, dass die Leute nicht unbedingt so jung bleiben wie wir. Oder so. Also es kann sein, dass man auf dem Foto vielleicht noch so heute gar nicht mehr so erkennt. Also dann sagt denen, das war der Einzige, der kein Haschisch rauchte. Weil alle Babas rauchen Haschisch. Und vielleicht erinnern sie sich daran, also wenn sie vom Foto... Ja, und dann ist sie und hat gesprochen und die 3 Jungen, die schüttelten gleich mit dem Kopf so. Und der Alte irgendwie nickte. Oh, und dann hat sie mit ihm gesprochen. Und dann hat er aber gesagt, ja, der ist aber schon... also vor langer Zeit, also mehr als 10 Jahren, nach Indien verschwunden war, ist nie wieder aufgetaucht und keine Ahnung, wer irgendwas wissen könnte, so kann man nicht weiter. Aber dann wollte er wissen, warum ich ihn suche und dann haben wir ihm das erklärt. Der hat mir mal ein super Goranak-Mantra gegen die Angst gegeben Und das hat enorm gut gewirkt bei all diesen verschiedenen Ängsten, die ich im Buch auch beschreibe. Die waren immer halt in einer Sekundenschnelle vorbei. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, ich wollte Ihnen eigentlich Dankeschön sagen und würde gerne mal wissen, ob ich das im Buch einfach so verwursten kann und vorstellen kann. Und dann sagt er, was war das denn für ein Mantra? Und ich sage, okay, ich schreibe es ihm auf. Ne? Und er liest das und ist so komplett irritiert. Ja, und sagt, es ist kein Mantra gegen die Angst. Und ich sage, wogegen ist denn das Mantra? Er sagt, das ist überhaupt kein Mantra. Das ist einfach so eine Grußformel für unseren Gott Ganesha, den Elefantengott. Ne? Mhm. Das sagen hier alle, sobald du in den Ganesha-Tempel gehst, murmeln die. Das ist jetzt aber kein Mantra, das ist so. Ne? Und ich war da doch erstmal wie paralysiert, also ziemlich geschockt, weil ich hatte damit gerechnet, dass ich Kashinath nicht finde, aber dass das Mantra kein Mantra ist, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und habe ihn noch gefragt, habt ihr denn ein echtes Mantra gegen die Angst? Ja klar, haben wir auch. Ne? Würdest du mir das denn verraten? Na klar. Und dann hat er mir das aufgeschrieben und auch gesagt. Und dann ging ich mit dem echten Goranag Baba Mantra weg. Aber war erstmal, also die nächsten Stunden und auch die nächsten Tage, ich wollte vom Mantra gar nichts mehr wissen. Ja, weil mir war dann ja auch im selben Moment klar, ey, das war das falsche Mantra, aber hat super gewirkt. Und dann wurde mir klar, ja, das hat ja nur gewirkt, weil du dran geglaubt hast. Ja? Ja, das ist schön und gut. Dann kann ich aber auch, weißt du, dann, wenn das einzig Wichtige ist, dass du an etwas glaubst und dann wirkt es auch, dann ist ja eigentlich, also das Objekt des Glaubens völlig zweitrangig. Dann kommt es nur auf deinen Glauben an. Und was soll's dann? Also, okay, dann hätte ich auch 108 Mal Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Wenn ich fest dran geglaubt hätte, hätte das möglicherweise genauso gewirkt. Und dann war ich nicht nur, den Absatz kann ich dir vorlesen, den du mir eben gezeigt hast, weil dann ging dadurch, das war so wie so Dominosteine, die fielen. Ja, also, ja, okay, das, plötzlich habe ich nicht mehr an Mantra geglaubt, dann habe ich plötzlich an nichts mehr geglaubt. Also es ging so, meine ganze 40-jährige oder so Spiritualität, ja, die war schon immer sehr Asien-affin und mit 17 nach Indien und Hermann Hesse. Und
bevor wir das tatsächlich mal vorlesen, hast du dich in dem Moment, also ein Stück weit offenbar verloren gefühlt, weil etwas...
Ja, ja, da habe ich nicht ein Stück weit, sondern ich fühlte mich so, als wie in diesem Matrix-Film, ja, wo der eine Typ plötzlich aufwacht oder so aus seinen digitalen Träumen oder wie man das nennen soll. Matrix ist der ein Begriff, ne? Der Film. Und aufwacht und der hängt an so einem Felsen in Ketten, überall Schläuche drin und da wird ihm die Kraft abgesaugt für irgendwelche Außerirdischen oder so. Ja. Und der guckt einfach so ins Universum. So habe ich mich plötzlich gefühlt, ja, weil egal welcher Glaube, jetzt der eigentliche Glaube, jetzt Religionen oder so, aber auch Glaube an was anderes, an die Menschlichkeit oder an, ja, woran, jeder Glaube irgendwie erfüllt das Leben oder hält einen irgendwie so zusammen, weil wenn überhaupt kein Glaube da ist, dann ist so wie, wir wissen nicht, wie lange wir leben, nicht ewig, aber wir wissen auch nicht, wie lange und man wird immer älter, es hat auch viele Probleme, krank oder was weiß ich. Das Universum und überhaupt die Menschheit, das funktioniert alles nicht. Also, woran hält man sich dann noch? Was erfüllt einen irgendwie mit Hoffnung, mit Kraft? Glaube, Liebe, Hoffnung. Ne? Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist dann noch da, das einen daran hindert, zynisch zu werden und verloren zu sein? Und da hatte ich da auf dem Balkon von Scarlett hatte ich dann ein paar schwere Nächte. Ja, weil einfach so alles sich verabschiedete, an das ich mal geglaubt habe. Das war schon ziemlich heftig. Aber es ging dann ja auch weiter. Ne? Mhm. Also mit Nepal, also mit Kathmandu. Und am Ende passierte dann doch nochmal etwas sehr, sehr Überraschendes. Aber das verrate ich jetzt nicht.
Das verrätst du nicht, aber du könntest mal diesen Auszug vorlesen auf Seite 126.
Ja, den du mir vorhin gesagt hast. Also das war eigentlich direkt dann der Abend nach diesem Erkenntnisbesuch da, ja. Auf Scarletts Balkon kommt es dann so dicke, wie zu vermuten war. Der Regen hatte bereits beim Vietnamesen begonnen und hat jetzt wieder seine normale Betriebsamkeit erlangt. Obschon mich das Vordach vor ihm schützt, erreicht er problemlos meine Seele und regnet sich da ein. Ein Glaube fällt nach dem anderen. Der Glaube an das falsche Mantra, der Glaube an das richtige Mantra, der Glaube an den lieben Gott, der Glaube an den bösen Gott, der Glaube an einen Sinn hinter dem Unsinn, der Glaube an mich, sowie der Glaube an alles andere, das ohne meinen Glauben nicht funktionieren kann. Denn wenn es nur auf meinen Glauben ankommt, was soll es dann? Und was bleibt? Das, was noch da ist. Ein Budweiser und ein letzter einfacher Gedanke. Wenn ich schon dabei bin, einen Glauben nach dem anderen wie Perlen von einer zerrissenen Kette zu verlieren, warum verliere ich dann nicht eigentlich auch den Glauben an meine Ängste? Ja, weil das ist natürlich auch, also Ängste haben nur Macht, solange du an sie glaubst. Ich habe ja auch 100.000 Mal erlebt, dass ich mich meinetwegen ein anderer Yogi, der Ram Ram, hätte ich mal vor 150 Jahren, habe ich fast den Eindruck, also an 1980 in Südindien kennengelernt habe, der war super, der war ein Hammertyp. Ja. Der sagte, weißt du, wenn du durch den Wald gehst und was in der Nacht wie eine Schlange aussieht, das offenbart sich am Tag oft nur als Ast. Ja, und das ist mir unheimlich oft so gegangen, dass abends irgendwelche Ängste stark wurden, aus was für Bereichen auch immer, über irgendwas, ja. Und boah. Und am nächsten Tag und dann in der Realität besehen oder auch in der Konfrontation damit gesehen, was wirklich nur ein Ast war, überhaupt kein Grund für irgendeine Angst. Und die Angst hatte ja nur die Chance, weil ich dran geglaubt habe. Und das ist natürlich auch eine, sagen wir, eine Technik, eine Bewusstseinstechnik oder so, dass ich das mittlerweile schon immer weiß, wenn ich Angst habe vor irgendetwas, dass ich weiß, ey, warte mal den Morgen ab oder so, das ist da ist irgendein Hormon in mir am Wirken, das Angst produziert. Aber mehr ist das jetzt nicht. Das hilft dann schon. Ja. Ne? Das meine ich damit, warum verliert man nicht mal den Glauben an seine Ängste? Weil an die Ängste glaube ich immer sehr, sehr stark, sonst würden sie mich nicht so beschäftigen. Ja, so. Ne?
Ja, okay, also Kashinath hatte dir damals, so hat sich also herausgestellt, nicht ein Mantra gegen die Angst überreicht, sondern eigentlich so eine generische Grußformel. Und das hast du jetzt rausgefunden.
Ja, so wie Grüß Gott oder so.
Hast du dich von ihm verraten gefühlt?
Hä?
Hast du dich von ihm verraten gefühlt? Hintergangen gefühlt?
Na, verraten? Ja, im ersten Moment sehr stark. Also im ersten Moment habe ich gedacht, der hat mir so ein Fake-Mantra. Was war das denn jetzt eigentlich? Ich hatte allerdings auch halt sehr starke Erlebnisse mit Kashinath, die jetzt mit dem Mantra nichts zu tun hatten, auf unserer Wanderschaft, also die wirklich sehr, sehr stark waren. Und die haben mich dann noch so, da war ich dann immer, was soll ich denn jetzt denken? Ja, was habe ich denn da erlebt und dann mit dem Mantra erlebt? Und dann ja auch immer, dieses Mantra hat ja wahnsinnig gut funktioniert, in dieses Fake-Mantra, in sehr wichtigen Situationen, wo Weichen gestellt wurden für die Zukunft. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über die ersten Talkshows oder so. Wenn das Mantra da nicht so gut funktioniert hätte und ich hätte da irgendwie verkrampft und so gesessen, ja, dann wäre ich in gar keine Talkshow nie mehr eingeladen worden oder so etwas. Aber es hat funktioniert, ich war super drauf. Pumps, dann geht das immer weiter. Bei den Lesungen ja auch. Lesungen waren für mich ja auch neu. Und als Schreiber war ich ja vorher, wie die meisten Schreiber auch, man ist sehr introvertiert, sitzt da immer, okay, du beobachtest und dann nachher lässt es einer beim Schreiben raus. Aber als ich das erste Mal irgendwie was, zu einer Lesung und da sitzen 100 Leute, also beim zweiten Mal waren es schon 150 oder so, Was wollen die von mir? Man nennt das dann Lampenfieber vielleicht. Und dann beim ersten Mal ist es sehr stark. Und da habe ich natürlich auch vorher, immer bevor ich auf die Bühne ging, habe ich das Fake-Mantra gemurmelt wie ein Bescheuerter und bumm, war es weg und zack, zack, zack. Und das hat ja Weichen gestellt für die Zukunft und so. Ja,
Übrigens zu dem Thema Lampenfieber und Publikumsangst hast du auch einen schönen Satz geschrieben in deinem Buch. Zitat: Bei zu kleinem bis gar keinem Publikum ist das Problem die Konfrontation mit der Selbstüberschätzung. Und bei zu großem Andrang fühlt man sich vom Publikum überschätzt. Ja. Und das erste führt in Depressionen und das zweite in helle Panik.
Ja, das ist
Zitat Ende. Angst, wohin man blickt.
Ist haargenauso, wenn du ankommst. Und da sitzen, also bei meiner ersten Lesung in Kiel, da waren, glaube ich, 4 Leute. Und der Buchhändler hat dann seine Angestellten dazu verdonnert, dass die sich da noch daneben setzen. Da waren 7 oder 8 oder so. Und das war Tiger fressen keine Yogis. Und mit dem Buch Tiger fressen keine Yogis. Und das mögen viele Leute sehr. Also es wird geliebt, dieses Buch. Ich lieb's auch. Aber dann denkst du, oh, du hast dich wirklich überschätzt. Also da sitzen 4 Vögel, die an dir und deinen Büchern Interesse haben. Und das ist dann, also dann musst du das durchziehen. 1 Stunde, 1,5 Stunden musst du durchziehen. Und der Schweiß tropft dir so von der Stirn, ist alles so furchtbar peinlich. Weil du sitzt vorne mit Mikrofon, auch meistens ein bisschen erhoben. Ja, und unter dir sitzen 4 Leute. Man könnte auch in einer Kneipe sitzen oder so. Ne? Aber da hatte ich dann glücklicherweise, also da hatte ich so die Nase voll. War so eine kleine Tour, die allererste. Gleich der nächste Tag war dann in Münster und da waren irgendwie 150 Leute oder fast 200. Da war ich dann beruhigt. Also da bist du dann deprimiert, gehst auch deprimiert nach Hause. Ich meine, sie trösten dich alle, der Buchhändler, ach nein, das ist so, wir hatten hier schon Superstars, da waren nur 2 Leute und so, das ist mal so, das müssen sie nicht. Aber du gehst ins Hotel und bist fix und fertig, du brauchst eigentlich jetzt nur noch Alkohol oder irgendwie, weil das ist so deprimierend. Und das genaue Gegenteil hatte ich dann einmal, aber wirklich viel später, weiß ich nicht, fast 10 Jahre später, da waren auch schon 10 Bücher raus und ich hatte schon hunderte von Lesungen gegeben, da war ich also eigentlich sehr professionell schon. Und da komme ich zum Veranstalter, also vorne, wir treffen uns vor dem Veranstaltungsort und man fragt dann so, na, wie viel sind denn, er sagt, die Bude ist rammelvoll. Und ich sage, oh, wie schön, wie viel sind denn gekommen? Und er sagt, 700. Und da war, das war so, da fühlte ich mich vom Publikum überschätzt, weil bisher war das so, in Großstädten kamen meistens so um 200, in kleineren Städten, so wie du, Bonn oder so, 80, 100 oder so, ja, aber in Großstädten sind es dann schon, ich hatte auch in Hamburg und in Berlin sind es meistens 300, die kommen, so, da bin ich bekannter, Düsseldorf auch. Aber mehr waren es nie. 700? Boah, ich habe dann immer gesagt, ich brauche irgendwie einen Raum für mich allein oder den gab's da gerade nicht. Dann muss ich da vorher auf der Straße mich ein bisschen absetzen und das Mantra, bevor es dann auf die Bühne geht. Ne? Ja, und weil das ja immer so eigentlich doch sehr geholfen hat, dann kannst du trotzdem dankbar sein und so. Da kann ja auch ein psychologischer Trick oder was weiß ich von dem Sadhu, keine Ahnung. Aber was ich da eben gelesen habe, den Absatz, der stimmte ziemlich. Es brach so erstmal alles ein.
Und vor allem diese beiden Fakten zusammenzubringen. Ne? Also zum einen, dass er dich irgendwie schon betrogen hatte, wenn man es wertend formulieren möchte, zumindest ausgetrickst hatte. Zum anderen, dass du aber diese sehr, sehr starken Erfahrungen ja auch mit ihm hattest und auch an ihn als Person ja wirklich geglaubt hast.
Ja, als Person, weißt du, es gibt ja so, also das stärkste Momentum mit ihm war, der hat mir mal, da habe ich mir einen Kopf gestoßen und in so einer kleinen Hütte oben an so einem Balken. Das hat nicht wehgetan. Also das war, ich habe mir auch einfach nur den Kopf gestoßen beim Reingehen. Und er saß schon in der Hütte in der Hocke. Und als hätte er nur darauf gewartet, ist der also wie aus der Hocke so hochgesprungen und hat mir kurz die Hand auf den Kopf gelegt. So, es war so eine Geste wie, oh, du hast dir wehgetan, streichel, streichel. Aber es war seine Hand auf meinem Kopf. Und in derselben Sekunde dreht sich bei mir alles. Also das ist so, ich hatte sehr viel Stress mit dem Fotografen die Tage vorher, der immer dabei war. Und das hatte sich am letzten Tag zum blanken Hass entwickelt. Aber wirklich, also der ging mir so auf den Nerven. Also jetzt nachher, ich sag's ungern, weil er ist eigentlich ein sehr nett, also aber in dieser Zusammenarbeit die letzten Tage, ich weiß nicht, ich war so schlecht drauf vor 15 Jahren, ne, oder jetzt mehr vor 20 Jahren. Ich hätte den also in den Orbit schießen können. Ich wollte nur noch, wir waren jetzt aus dem unten wieder in Pokhara, also aus den Bergen zurück und ab ins Taxi oder Mietauto, was das war, und zurück nach Kathmandu und dann tschüss. Also ich habe nur auf den Moment gewartet, wo wir uns trennen. Ich habe auch vorne im Auto gesessen, er saß hinten mit dem Kaschinett, die haben so rumgescherzt und wollten noch mit mir reden, aber ich war in so einer Wolke von Düsternis und Wut und schlechter Laune gegenüber diesem Fotografen. Ich konnte mir überhaupt nicht mehr in die Augen gucken, weil ich so wütend auf dem war. Und der saß auch in der Hütte. Und als Kaschinett da, zack, die Hand, in derselben Sekunde, ich gucke den Fotografen in die Augen und fange, mir kommen Tränen in die Augen vor Liebe zu diesem Fotografen plötzlich. Liebe, ja. Und der guckt mich auch an, der Fotograf, und kann es erst gar nicht begreifen, wie ich ihn jetzt plötzlich, also mit überlaufender Liebe, und geht ihm dann plötzlich genauso. Und wir waren da bei so einem Händler für Ohrringe, für die Goanax. Wir wollten mal Kaschinat einen schenken aus Nashorn. Das war erste Wahl, Ringe aus Nashorn. Ja.
Nashorn klingt jetzt aber nicht so.
Er hatte Silber, und das ist eine zweite Wahl. Also die besten für die Kaschinat, so wie ein Mercedes-Ring, also ein Ring, war Nashorn.
Okay, und wie wird dieses Nashorn geerntet?
Es gibt in Nepal gibt's Nashörner. Unten im Süden, im Dschungelbereich. Okay.
Aber die werden dann hoffentlich nicht gewildert dafür extra.
Du, das hat jetzt nichts mit Tierschutz und Tier, das ist auch bei den Sadhus und nicht das große Thema, also Nashorn zu schützen oder so. Das ist
bei denen nicht, aber bei dir vielleicht. Aber gut, ja.
Ich mische da mich nicht ein. Wenn das sein größter Wunsch ist, also so ein Ring aus Nashorn für sein Ohr zu bekommen, dann kriegt er das. Also das ist mir, da kam ich jetzt nicht auf den Gedanken, da muss man auch die Sitten und Gebräuche fremder Länder akzeptieren, ja, und nicht mit niedersächsischen Öko- und Tierschutzverständnis auf so einen nepalesischen Sadhu zutreten. Das hat keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, ja. Da gibt's andere Sachen, um die man sich kümmern muss. Also, wäre nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, Kaschinat, Nashörner stehen unter Naturschutz, ne, ist ja ein Tierschutz oder so. Das ist darf, aber das ist illegal. Also illegal an und für sich interessiert mich sowieso etwas weniger. Also ist auch egal. Also jedenfalls der Nashornhändler, der war auch mal ein Goranak Baba, hat sich da wohl auch sehr wohl gefühlt, aber der hatte das Keuschheitsgebot der Goranaks nicht ernst genommen. Der hatte 12 Kinder und da haben sie den dann endlich aus dem Orden weggejagt, weil keusch, die Babas haben keinen Sex. Mhm. Aber um die Nähe zu ihnen zu halten, hat er halt die Ringe aus Nashorn für die besorgt und verkauft. Und das war der schmutzigste Mensch, den ich je gesehen habe. Und seine Kinder, seine 12, waren die schmutzigsten Kinder, die ich je gesehen habe. Und diese Hütte war die schmutzigste Hütte, die ich je gesehen habe. Aber nachdem Kaschinat mir die Hand aufgenommen hat, habe ich das alles ohne Ende geliebt. Alles, alles. Meinen Fotografen, die schmutzigen Kinder, den schmutzigen Nashornhändler. Und dann kriegte ich sogar mit, oh, ich fange an wieder, mich selbst habe ich plötzlich auch geliebt. Mein Leben. Und ich habe dir ja gesagt, vorher war so eine schwierige Phase, 50 Jahre und alles. Boah, ich habe das Beste hinter mir. Kuba, diese 2 Jahre in Kuba. Lange habe ich gedacht, wenn ich den Höhepunkt meines Lebens sehen will, den Gipfel meines Lebens, muss ich mich nur umdrehen. In der Vergangenheit, da liegt er. Aber jetzt geht alles so, droppelt so alles langsam weg und so. Völlig im selben, also der legt die Hand auf den Stirn und es war alles weg. Alles. Und dann fuhren wir weiter nach Kathmandu. Und mein Empfinden beim Fahren, bei der Reise, ich saß jetzt auch hinten mit meinem Fotografen Arm in Arm. ne, mit denen, den ich 3 Tage lang hätte erstechen, erschlagen, verbrennen und erschießen gleichzeitig können. Arm in Arm. Ja, Liebe. Und, aber das Reisegefühl war auch, ich wusste es, was ist denn das für ein geiles Reisegefühl? Und dann fiel mir ein, ja, das war genau das Reisegefühl, wie du mit 17 zum ersten Mal über Land nach Indien. Das war so, die ganze Welt ist offen, eine Schatztruhe von Erfahrung und Begegnung. Boah, war das, ich fühlte mich wie neu geboren. Und das nur durch dieses zack, kurzfristige Handauflegen. Und ich kannte das, weil das ist mir schon mal passiert mit dem Ram Ram in Südindien, der mit dem Ast, ja, was in der Nacht wie eine Schlange aussieht, er weiß sie am Tag oft als Ast, weil der hat zum Abschied mir damals auch kurz die Hand aufgelegt. Und ich habe mich etwa so 3 Tage lang wie auf LSD gefühlt. Also wir fuhren dann mit dem Bus eine Straße, die ging in Serpentin, das war auf dem Berg in Serpentin, den Berg runter in Karnataka, Südindien. Und ich hatte das Gefühl, mit jeder Serpentinschleife werde ich higher, ja. Mhm. Aber das eigentliche wichtige Empfinden war so, dass damals, ich hatte eine 4-monatige Indienreise geplant. Habe ich auch gemacht, 4 Monate. War mit dem Fahrrad 1000 Kilometer und so. Und wenn mich einer fragte, irgendwo, an irgendeiner Stelle dieser Reise, was hast du noch vor? Dann habe ich gesagt, ja, bomm, jetzt nach Südindien, dann auf die andere Seite, dann nach Kalkutta und von Kalkutta dann zack, ab in Himalaya. Und vom Himalaya kommt auch dann auch auf die Jahreszeiten an, dann runter nach Rajasthan und so weiter. Also immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und so war auch das Hauptgefühl bis dahin, bis der Ram Ram mit der Hand kam. Ja, alles schön und gut, aber eigentlich, jetzt müssen wir mal weiter. Also die Bewegung selbst war dann irgendwie. Und als der mir die Hand, und ich saß da im Bus, da war das halt, ich bin angekommen. Das war so wie, ich muss keinen Schritt weiter. Egal, und wenn der Bus gleich da unten in der Stadt ankommt, da kann ich auch bleiben. Es war einfach, es gab keine Leere mehr, die mich zwang, einen Schritt nach vorne zu gehen, um die Leere zu füllen. Es war immer einfach da. Es reichte, mit diesem Bus an Hängebauchschweinen vorbeizufahren und so. Das ist ein unglaublich gutes, sattes Gefühl. Und das hat 3 Tage gedauert. Danach war ich dann wieder einigermaßen in meiner alten Haut. Also ich kannte um das Phänomen des Handauflegens. Ich habe da auch sehr oft drüber nachgedacht, was da eigentlich passiert. Warum, weshalb, wieso oder so. Und ich meine, weißt du, wenn du eine starke Ausstrahlung hast, dann steckst du auch andere Leute mit dieser starken Ausstrahlung an. Das ist eigentlich schon normal. Also du kannst mit starker Ausstrahlung, starke Empfinden andere Leute anstecken. Und die können einen möglicherweise mal kurz an ihren Stand des Bewusstseins anschließen. Ja, denn so wie ich mich da gefühlt habe mit Kashinath, als wir da war ich nämlich auch plötzlich auf dieser Fahrt von Pokhara, also nach dem Nashorn-Ringe-Händler bis Kathmandu, das ging noch irgendwie 3 Stunden oder so, fuhren wir da noch, ne? Da konnte ich ehrlich dann auch sagen, I'm ready for everything. Das war jetzt völlig egal, ob vielleicht der Wagen zusammenbricht und wir im nächsten Dorf übernachten müssen oder ob wir 3 Tage zu Fuß gehen müssen oder was. Es war völlig egal, weil so gut drauf war ich. I'm ready for everything. Ja.
Und all diese Erinnerungen hast du natürlich mit dir getragen, als du oft der Suche nach Kashinath warst. Und all diese Erinnerungen musstest du jetzt natürlich aber trotzdem ja vereinbaren mit dem Umstand, dass er dir eben kein echtes Mantra gegeben hat. Ja, wie haben sich diese Gedanken weiterentwickelt nach der anfänglichen Fassungslosigkeit und Enttäuschung?
Nach 2-3 Tagen, man verdrängt auch viel oder so, dann ist so, ah, der Kaffee schmeckt gut und ja, oder heute Abend mal ein Bierchen. Also wollte da vielleicht auch nicht jetzt immer drin rumwühlen in der Wunde, was weiß ich. Also der Schock ließ da ein bisschen nach. Aber es ging dann ja noch weiter. Es ist dann noch etwas passiert, wo das eigentlich alles dann komplett in Frieden kam und auch Erklärung fand.
Das erzählen wir jetzt
aber
nicht.
Aber das will vielleicht ich nicht erzählen.
Nein, das machen wir auch nicht. Vielleicht noch ein kurzes Zitat. Ich glaube, damit nehmen wir nichts vorweg. Einfach ein Gedanke, den du in diesem Hadern geäußert hast. Du hast dann mich festgestellt, Zitat, ja, er hat mir gewissermaßen eine Glasperle statt einer echten gegeben, aber er hat sie mir nicht verkauft, nicht für Geld, nicht für Gefolgschaft, nicht für eine Mission. Er hat nicht gesagt, bring mich in Deutschland groß raus. Es war ein Geschenk, und einem geschenkten Mantra schaut man nicht ins, ja, wohin? Ins neurologische Schwingungsfeld.
Ja, ja.
Denn das ist ja, ja klar, ja. Jede Angst beginnt im Gehirn und erst dann wandert sie in die Hose.
Ja, ja.
Zitat Ende. Also du hast dir sozusagen vergegenwärtigt, trotz dieser kleinen Trickserei hatte er ja offenbar nichts Schlimmes im Schilde geführt, sondern er wollte dir helfen, er hat dir geholfen, und damit ist es dann vielleicht auch einfach okay an dieser Stelle.
Ja, ich meine, wenn dir ein Arzt ein Placebo gibt und du gesund bist, dann hat er dir geholfen. Also ja,
genau.
Da bist du dann ja auch nicht sauer auf den Arzt. Du freust dich, ich bin gesund. Ne? Aber das Buch, also die Erfahrung ging noch darüber weit hinaus. Ne? Also,
ja, ja.
Das würde ich sagen.
Genau, aber deswegen betone ich auch gerne nochmal in deinem Namen, wir sprechen hier über einiges schon, aber das Buch zu lesen lohnt auf jeden Fall, weil da gibt's nochmal ganz andere Dimensionen, die wir hier jetzt komplett ausklammern, um das einfach so lesenswert zu machen, wie es auch ist, wenn man es dann wirklich das erste Mal zu sich nimmt, diese Geschichte, und sie genießt und miterleben kann.
Ja.
Ja, Helge, es gibt, ach, man könnte noch so viel besprechen auch, aber das lasse ich jetzt alles mal weg. Hier Zohan zum Beispiel, den du getroffen hast, da hast du ja dann auch noch ein neues Mantra ausprobiert, das Mantra für Mut. Auch wunderbare Szenen, die du da beschreibst. Aber ich möchte wirklich unseren Hörerinnen und Hörern nicht zu viel vorwegnehmen, die das noch lesen werden. Was mich interessieren würde aus heutiger Sicht, da du nun in St. Gallen sitzt und wir dieses Gespräch führen, gibt es denn heute noch Ängste, die dich umtreiben?
Oh, natürlich. Also ich habe völlig aufgegeben, die Vorstellung, dass ohne Ängste zu leben. Irgendwie ist ein Angstapparat in mir, der auf alles Mögliche anspringt. Ich gehe nur anders mit denen um, oder auch jetzt nicht. Von dem Tag an ging ich plötzlich anders mit Ängsten um oder so, sondern das ist eine Sache, die ständig sich weiterentwickelt. Also es ist das Durchschauen der Ängste. Warum hast du da jetzt Angst? Ne? Und B, das Wissen, was in der Nacht wie eine Schlange aussieht, ist am Tag oft nur ein Ast. Also so, das ist so. Angst ist vielleicht etwas so wie Hunger. Das kannst du aus dem menschlichen Organismus und aus dem menschlichen Geist und seine Intelligenz fast gar nicht heraus operieren, aber ganz anders damit umgehen. Und vor allen Dingen ohne Angst kein Mut.
Mhm.
Na? Also Leute, die einfach so Draufgänger sind, weil die einfach keine Angst haben, die sind meistens eher verrückt. Also solche Leute habe ich auch, und die führen dich immer ziemlich schnell in die Scheiße mit ihren Verrücktheiten. Ja? Und Mut kannst du nur entwickeln, wenn du Angst hast. Und das kann man vielleicht sagen. Es kam noch ein Mantra, das, was der mir gegeben hat, es kam noch das echte Mantra gegen die Angst. Das habe ich dann ja auch noch ausprobiert. Das kann man durchaus sagen. Ist ja immer noch nicht die Pointe, der Schluss des Buches. Mhm. Das habe ich dann auch ausprobiert in einem Moment, wo ich plötzlich mit sehr viel Angst in Kathmandu zu tun hatte. Und das funktionierte auch plötzlich. Ich sage auch, weil aber es funktionierte ganz anders. Die Angst war nicht so wie bei diesem Erlebnis mit dem Fake-Mantra, dass die einfach plötzlich zack weg war, als wäre nichts gewesen, als bap weg oder so. Sondern bei dem anderen, da blieb schon die Angst, aber in der Mitte der Angst kam Mut. Und ein sehr eigen, für mich ein tolles Gefühl, also, boah, ja, okay, das ist gefährlich oder dies und das, aber da ist, ja, du hast Angst, aber ey, da kommt Mut in der Mitte der Angst. Und sich auf diesen Mut zu berufen oder so und den auch immer wieder, ne, also es reicht nicht einmal mutig zu sein, du musst immer wieder, ja, das Leben ist immer neu, es kommen immer neue Anforderungen oder Probleme oder so. Und auch in St. Gallen oft, dann gucke ich so auf alles, was so anliegt in meinem Universum, und da habe ich erstmal vor allen Dingen Sachen Zahnarzt und so, und plötzlich kommt dieser Mut. Das ist ganz was anderes. Und das habe ich eigentlich dann aus dieser Reise aus Kathmandu mitgenommen. Ne? Das hat mir dann Das war dann ziemlich wertvoll. Ne?
Ja.
Und das Buch ja auch. Also Beim Schreiben des Buches habe ich...
Für die Hörerinnen und Hörer übrigens, die dich nicht sehen, sondern die Audioversion hören, du ziehst immer mal an einer Zigarette, das sei nur gesagt. Du bist noch nicht mitten beim Kiffen, hast du ja vorhin angekündigt, nee, aber momentan bist du noch ganz harmlos unterwegs.
Ja, das Buch, da ist so ein Link drin, weil ich habe das auch aufgenommen, also musikalisch mit einem Freund, das Mantra.
Das Mantra meinst du,
ja. Ja. Mhm. Und das gibt, haben wir auch auf YouTube stehen. Also es gibt zwei Versionen davon. Das Buch in der Erstauflage ist die Urversion, also ohne groß dran zu arbeiten. Das ist ein bisschen schlichter. Und in der Zweitauflage kommt dann das auch, was auf YouTube kannst du machen. Mantra gegen die Angst, mein Name, Bums. Das ist super geworden. Und, und das habe ich praktisch in Dauerschleife laufen lassen, während ich das Buch schrieb. Und das geht mir jetzt noch so, dass bevor ich anfange zu arbeiten, höre ich einmal kurz da hinein, also lass es einmal durchlaufen und das ist immer dasselbe. Bam! Also ich muss nur hören. Bam, Mut. Zum Schreiben brauchst du viel Mut. Mhm. Ja, das ist wirklich, also ich schreibe ja nun seit 50 Jahren und es hört nicht auf, dass du dafür Mut brauchst, was du so sagen willst, zu sagen hast, ob du es so sagen kannst, wie du dir das vorstellst. Ob das weitergeht, ob die Sätze weitergehen, ob du in den Fluss kommst, kommt nicht nur darauf an, dass du das sagst, was du sagen willst, sondern wie du es sagst. Kommst du in eine gewisse Trance hinein, dass die Sätze von selber kommen, in einen Atem. Also das beste Beispiel für mich ist immer der erste Satz in diesem Buch. Ja, das ist auch gleich der Titel. Jenseits von Afrika, der erste Satz. Ich hatte eine Farm in Afrika. Ja, da ist dieser ganze, da ist das ganze Roman ist da in dem ersten Satz, die ganze Stimmung. Ich hatte mal eine Farm in Afrika. Und da merkst du so, wow, und jetzt kommst du so ins Erzählen. Und das kenne ich, das passiert ja immer dann beim Schreiben und immer wenn das passiert, dann weiß ich, boah, jetzt brauchst du kein Wort mehr zu ändern. Also bleib nur in diesem Fluss, in dieser Trance. Aber bis sich dieser Fluss einstellt, wirst du manchmal verrückt. Dann hackst du da rum an dem Zeugs. Und ist alles richtig und schön und gut, was du schreibst. Aber kannst auch eine Tapete an die Wand kleben. Da fehlt der Atem, die Poesie, die Atmosphäre, ich weiß es nicht. Und das weißt du vorher nie, ob du das hinkriegst. Es ist immer dieselbe Angst. Und da brauche ich immer denselben Mut dazu. Lecco mio, jetzt geht's los.
Ja? Lecco mio, jetzt geht's los. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort, aber fast. Also wir nähern uns dem Ende. Du hast es fast geschafft. Es ist bei dir jetzt schon, glaube ich, 23 Uhr. Das ist, du bist hart im Nehmen. Ich habe noch ein, zwei Fragen zum Abschluss. Eine geht dahingehend, ich denke gerade darüber nach, ich habe vor ein paar Wochen mal wieder eine Folge aufgezeichnet mit Michael Martin. Kennst du ja auch, der Wüstenfotograf. Und er hat mir von einer Erfahrung erzählt in Sibirien. Er war bei den Nenzen, dem Volk der Nenzen, die dort mit ihren Rentierherden leben, Sommer-, Winterwanderungen, in den Winterlagern leben. Und er hat davon erzählt, dass er jetzt zum Beispiel vor einigen Monaten beobachtet hat, wie die Nenzen den Rentieren die Hörner absägen, regelmäßig, um die Hörner zu verkaufen nach China. Da gelten die als Potenzmittel. Und ich habe dann schon natürlich auch in mir so eine Regung verspürt, so, das ist ja eigentlich nicht so toll. Aber Michael hat das direkt in einen sehr guten Kontext gerückt. Er hat gesagt, wer sind wir, das zu kritisieren? Zum einen geht's den Rentieren unfassbar gut dort, das ganze Leben. Und dieses Absägen fügt denen nicht großartig Schmerzen zu. Das sieht einfach nur brachial aus. Aber vergleichen wir das mal, wie wir bei uns zum Beispiel mit den Schweinen umgehen, in der Massentierhaltung und so weiter. Ja,
mit den Hühnern oder was auch immer.
Ja, genau. Worauf ich hinaus will, ist, es ist immer super schwierig oder eigentlich selten angeraten, von der Außensicht Urteile sich zu bilden. Ja, okay. Für Brauchtümer, für Einstellungen, was so die Beziehung Mann und Frau anbetrifft in irgendwelchen anderen Ländern oder wie gehen andere Völker oder wir selbst mit dem Alter um. Also immer diese westliche oder eurozentristische Weltsicht auf alles draufzustülpen, ist meist keine gute Idee. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Themen wie allgemeine Menschenrechte und bestimmte Vorstellungen, die sind eher weniger verhandelbar. Für mich wäre jetzt zum Beispiel so ein Thema wie Nashorn kaufen oder auch, wie heißt das Ding beim Elefanten? Elefantenstoßzahn?
Ja, Stoßzähne, Elfenbein.
Elfenbein, ich wollte mal Edelweiß sagen, Elfenbein.
Ja, bei Elfenbein wäre ich auch sensibilisierter gewesen, weil dafür bin
darauf
ich
hinaus. Wo ziehst du?
Das höre ich andauernd, ne?
Ich will die Frage noch ganz kurz beenden. Hm. Du hast vorhin so gesagt, ja gut, ich mische mich da ja jetzt nicht ein. Wenn der das haben will, dann will er das haben, dann kriegt er das von mir auch. Wo ziehst du denn für dich die Grenze? Also wo fängt Political Correctness an? Wo fängt es an, dass wir sozusagen zu stark unsere eigenen Werte mit rüberbringen? Und wo sagst du aber auch, ja gut, nö, also das mag ja hier so üblich sein, aber das muss ich jetzt trotzdem nicht haben.
Ja, wo fängt die Grenze an? Ich denk mal, das ist immer sehr individuell und den Moment angehend. Wenn du so mit allgemeinen Strategien kommst, triffst es oft nicht. Ja, weil man muss einfach mehr kennen von den Umständen da, in denen die sind oder so. Aber für mich war immer die Grenze ganz klar in irgendeiner Form, also psychisch oder auch richtig körperlich, Unterdrückung, Gewalt und so, das ging mir dann immer sehr, sehr sofort gegen den Strich. Also du hast eben Frauen, wie wenn da irgendwie Scheiße mit Frauen umgegangen wurde oder mit Kindern oder so. Dann war sofort bei mir, ja, oder auch wenn Tiere gequält wurden. Also das ist, sobald du in den Orient kommst, wie da Esel behandelt werden oder so, das kannst du manchmal gar nicht mit angucken oder Pferde oder so. Das tut mir dann schweineleid. Du kannst aber nichts machen. Du kannst ja nicht zu diesem Kutscher gehen und das kannst du wenig machen, ja. Aber da ist ganz klar eine Grenze. Es ist so, mir fiel eben ein ganz gutes Beispiel ein, jetzt ist es wieder weg, um zu zeigen, ja, blöde, ja. Ne, um zu zeigen, also, weil man muss immer alles wissen, alles kennen, wie das, ach so, das Beispiel war einfach, als ich anfangs nach Marokko kam, wo ich ja sehr lange gelebt habe, da war ich schon schockiert, wie die da sich gegenseitig anschreien, ja, also, einfach so schockiert, also auch unter meinen marokkanischen Freunden, wie die sie und so, bis ich dann irgendwie mitkriegte, das ist einfach so die Tonlage da, ja, wenn es was zu diskutieren gibt. Mhm. Ja, und genauso sind sie dann, wenn sie lieb sind und freundlich sind, dann auch viel stärker, oder? Man muss sich da ein bisschen hineinfühlen oder so. Oder wenn ich mich von meinen marokkanischen Freunden verarscht fühlte, irgendwie über den Tisch gezogen fühlte, oder es brauchte eine Zeit lang, bis ich merkte, das machen die mit jedem, auch mit ihren Marokkanern. Das ist einfach eine andere Umgangsweise. Da muss man sich erstmal akklimatisieren. Ja? Also unser westliches Bild, was ja jetzt also vom politisch korrekt in der Neuzeit extrem, wenn du mit politisch korrekt reist, hast du nur schlechte Zeiten. Also da in dem Buch habe ich es auch beschrieben, bei den Goranak-Babas, als ich da mit den Babas stand, da kam plötzlich so ein anderer Baba mit zwei Amerikanerinnen, junge Amerikanerinnen, zwei Frauen, und wollte denen den Ashram zeigen, ging da so rein mit denen, die so hinterher. Und nach ganz kurzer Zeit kamen die extrem empört da wieder rausgelaufen. Also die waren tierisch sauer und der Baba lief noch hinter ihnen her, der war ein gut englisch sprechender Typ und so, das war auch mehr so ein Touristenbaba, ne? Aber der lief noch hinterher und sagte, oh, Missverständnis, kulturelles und so. Und dann habe ich mir schon gedacht, was da gelaufen ist, und das hat er mir später auch bestätigt. Die sind auf Nagas gestoßen. Nagas heißen die Anfänger-Yogis. Also du willst in dem Orden aufgenommen werden. Und da gibt es Prüfungen. Und eine der Prüfungen ist, das erste Jahr komplett oder sogar zwei Jahre, das weiß ich nicht mehr, aber ein Jahr mindestens, ständig nackt zu sein. Die sind dann nur mit Asche eingerieben. Ja, und da kamen diese beiden politisch korrekten MeToo-generativen Generationen Amerikanerinnen in diesen Ashram und standen da plötzlich vor nackten Schwänzen. Da sind die ausgeflippt. Ja, das war für die, also sexuelle Belästigung oder so. Die hatten jetzt keine Ahnung von den Babariten. Ne? Das ist so. Und das ist dann so, ja, damit müssen die dann erstmal umgehen. Die müssen sich ein bisschen mehr erkundigen. Die müssen ein bisschen mehr erfahren oder gleich dicht machen. Ja, die hatten das Gefühl, ja, da sind Exhibitionisten,
Exhibitionisten,
die nur darauf gewartet haben, dass da zwei Amerikaner reinkamen oder so. Oder? Und das ist, ja, das ist, die kulturelle Toleranz, die man so entwickeln muss unterwegs, die ist extrem wichtig. Also ich weiß nicht, ob ich das früher gemacht habe, aber wenn ich jetzt reise, ich will auch niemand irgendwie unterwegs belehren und überzeugen von irgendetwas. Das ist, dafür bin ich zu wenig in der Kultur, wie das alles so, ja. Aber natürlich sind die Grenzen für mich da ganz klar. Ich drehe jedes Mal durch, wenn ich mitkriege, dass so eine arme kleine Frau von ihrem Ehemann total unterdrückt wird. Also ich werde eingeladen, Gastfreundschaft ganz groß. Ab Orient ist die Gastfreundschaft ganz groß. In Pakistan, bei den Pathanen, bei den Belutschen, ist in Belutschistan, da ist die Gastfreundschaft so heilig, dass wenn du deren Gast bist in deren Hütte und du hast Todfeinde und die kommen jetzt gerade und wollen dich umbringen oder so, dann verteidigen dich deine Gastgeber mit ihrem Leben, auch wenn die dich erst gerade 3 Stunden kennen. Ja, das ist wie so, ja, da kommst du rein und bist, boah, also das ist ja irre. Und dann kriegst du gleichzeitig mit, wie die plötzlich ihre Frauen schlagen, weil sie nicht schnell genug irgendwie das Essen aufgeladen haben, so als Beispiel. Dann ist natürlich, boah, aber was willst du denn da machen? Stellst du dich hin und sagst, du darfst deine Frau nicht schlagen, du Idiot, kannst du machen. Du kannst aber auch einfach sagen, okay, ich gehe, das ist mir zu viel oder so. Du kannst es irgendwie spüren lassen. Das ist dann nicht einfach. Hm. Ne? Aber ich habe es eigentlich in Marokko, da hatten wir in Riad, der Paddy ist gar nicht mehr da. Paddy hatte auch mit dem Riad und wir waren 4. Der Peter, Walter, Paddy und Frank und ich. Wir hatten zu 5 einen großen Riad gemietet, über 6 Jahre. Und ganz am Anfang hatten wir eine super Köchin. Ne? Da kam eine super Köchin und so. Und ihr Mann, der sie dann ins Haus brachte, der war auch super lieb. Alles, wenn die Marokkaner lieb sind, dann sind sie extrem lieb. Also super, super, super. Wir haben uns gut verstanden. Und dann gleich so am ersten oder zweiten Tag haben wir so Musik gemacht und ich spiele Gitarre oder irgendwas und so. Und dann die Marokkanerinnen und Marokkaner, die sind sehr, sehr, sehr musikalisch, die hat so ein bisschen in der Küche getanzt und so. Mehr nicht. Am nächsten Tag bringt ihr Mann die wieder her. Oder holt die ab, genau. Am Abend holt der Mann die ab. Und der Peter macht so Scherze, sagt so, tja, also wir fühlen uns hier alle wohl. Deine Frau hat ja auch fast auf dem Tisch getanzt und so, ha, ha, ha. Und der auch, ha, ha, ha. Und dann sind die aus dem Haus gegangen, um der Motorrad oder sowas, um nach Hause zu gehen. Ja, und am nächsten Tag kamen die mit einem vollblauen Auge an. Und die Nachbarn haben uns erzählt, kaum war die Tür ins Schloss gefallen, als sie raus waren auf der Gasse, hat er sofort auf die eingeprügelt. Das ist dann, also den wollten wir dann auch nie mehr im Haus haben. Aber das nützt der Frau ja nichts oder so. Nur da, was du da lernst, ist jetzt nicht zur Polizei zu gehen und das anzuzeigen. Das würde alles nur schlimmer machen. Ja, da lernst du einfach nur, solche Sprüche nicht mehr zu machen, aufzupassen, dass du, wenn der Mann kommt, dass du nicht sagst, ja, die hat auf dem Tisch getanzt, die hat gar nicht auf dem Tisch getanzt, das war einfach nur so, wir waren alle fröhlich, ja, und die hat in der Küche ein bisschen dazu getanzt, so Musik, das sagst du dann nicht mehr, weil du um diese Empfindlichkeiten weißt, ja, dann, das ist so, und ich weiß nicht, ich kann mich kaum daran erinnern. Ich meine, ich habe auch nicht so viel Schlimmes erlebt, also in diesem Sinne. Ich reise ja seit 50 Jahren, wo ich plötzlich hätte aufspringen müssen und sagen müssen, so nicht oder so. Relativ selten erlebt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, es ist immer anders. Also das ist eine Frage von Awareness und Bewusstsein, dass du eigentlich immer, was ist hier los? Was ist eigentlich hier los? So. Und als Reisender bist du ja auch immer Gast in deren Ländern, in deren Häusern, in deren Kultur. Du wirst viel eingeladen. Ne? Und die Mission des Gastes ist jetzt nicht erstmal sofort die Belehrung. Natürlich kommt's immer, wenn dann mal diskutiert wird. What do you think about politics? Die Inder sind so geil. Die lieben es, über Politik zu reden. Und dann sagst du, hallo, wie geht's, wie ist das Wetter? Und das nächste ist, what do you think about politics?
Hm?
Oder in Marokko, was hältst du von Religion oder was hältst du von Mohammed oder so etwas? Ja,
dann, stürzt du dich dann voll in die Diskussion rein?
Dann gehe ich in die Diskussion rein, aber, okay. Aber schon mit, also jetzt nicht auf doof oder bluh oder so, sondern ja, man ist ja sehr wichtig, extrem wichtig bei Beziehungsproblemen. Da gibt's ja auch so Therapeuten, wissen da ja genau, wie man miteinander zu sprechen hat. Erste Regel ist, nicht länger als 1,5 Stunden. Zweite Regel ist, jeder hat dieselbe Redezeit. Und dritte Regel ist, keiner sagt du, sondern spricht nur von sich. Also ich empfinde da und so. Und das ist eigentlich das Wichtige für mich, dass ich da jetzt nicht mit Theorien komme und Weltanschauungen, sondern also, mir geht es dann so und so, wenn ich dieses und jenes sehe. Oder so. Und auch mehr in Fragestellungen operieren dann. Ich war noch als 17-Jähriger, ich war so oft schockiert, bist du irgendwo in Persien oder so und der Busfahrer sagt, German super, Hitler super. Ja, dann stehst du da und sagst, nee, Hitler nicht super. Klar habe ich das gesagt. Aber jetzt musst du dem erstmal Geschichtsunterricht geben. Aber so lange dauert die Busfahrt gar nicht oder die Möglichkeit, mit dem zu reden. Das hat mich natürlich immer schockiert. Die haben ja keine Ahnung. Ich habe dann immer nur gesagt, du unter Hitler, was glaubst du, wie es dir gegangen wäre? Ja, ne? Und das sind natürlich die wirklich schwierigen Sachen. Aber wenn wir jetzt über politisch korrekt reden wollen, das können wir lange, lange tun. Da kämpfe ich an mein halbes Schreiberleben.
Ja.
Ja. Weil es so extrem einengt und so unfair ist in vielen Sachen. Also ich habe heute noch mit der Verlegerin drüber gesprochen. Da wird ja ein Satz aus dem Buch vorgeworfen und an diesem einen Satz hängt man alles auf. Und es wird gar nicht die Sätze vorher gelesen, die zu diesem Satz hinführen und die Sätze, die aus diesem Satz wieder rausführen. Das ist alles eine Komposition. Du nimmst nur einen Satz raus, der dir nicht passt und machst da deine ganze Kritik drauf aus. Da gibt's ganz viele Facetten, die mich extrem aufregen.
Okay, das wollen wir aber natürlich jetzt nicht provozieren, dass du dich jetzt so später Stunde noch aufregst.
Hatten wir schon bei dem Nashornring, haben wir da schon die Grenze geschrappt oder so, ne?
Ist das so? Wir?
Ja, du hast so reagiert. Was, Nashorn?
Ich wollte zumindest nicht einfach so komplett unkommentiert vorbeischweben lassen.
Ja, das ist, du bist im Dschungel und man unterhält sich darüber mit einem anderen, wir hatten dann Übersetzer die ganze Zeit mit, weil der Kaschin hat kein Englisch sprach. Und der Übersetzer war so ein intellektueller Nepalese. Und am Anfang war der unglaublich kritisch gegenüber Kaschinat und dem ganzen Sadhutum und Yogi und Spiritualität. Das fand er alles scheiße, weil der war so eigentlich eher politisch stark engagiert, ne? Aber während der Wanderschaft fand er Kaschinat immer besser. Der war nachher extrem beeindruckt von dem Kleinen. Und mit dem haben wir uns ja unterhalten, ey, wir würden Kaschinat gern ein kleines Geschenk machen und so. Und der hat uns das dann erklärt. Naja, der hat so einen Silberring im Ohr. Das ist zweite Wahl bei den Babas. Ja, für die ist die erste Wahl so ein Nashornring. Und den hat dieser Händler da, der im Busch seine Hütte hat, der hat da, ja. Und ich komme dann da in den Bergen nicht auf den Gedanken, nee, das mache ich nicht, die armen Nashörner oder so etwas. Vielleicht hätte ich jetzt einen Nashorn damit gerettet, ich weiß es nicht. Also der hat, wenn ich gesagt hätte nein, ja, also ich hätte ja da nicht direkt einen Nashorn gerettet, weil der hatte die Ringe ja schon da. Ne?
Ja,
so. Und wenn ich dem Kaschinat erzählt hätte, du kriegst keinen Nashornring, weil die sind unter Schutz, die sind am Aussterben oder so, darum will ich das nicht befürworten, hätte das an dem Nashornbestand auch noch keinen großen Unterschied gemacht, den Nashornbestand in Nepal. Es wäre ein sehr kleines Element gewesen, vielleicht hätte Kaschinat, weil er ja eigentlich doch ein sehr kluger und hätte darüber nachgedacht und dann hätte er mit anderen Babas vielleicht gesagt, nee, lieber nicht Nashorn. Und vielleicht wäre dann im Laufe der Jahrhunderte so eine kleine Welle entstanden, die dafür gesorgt hätte, dass 3 Nashörner weniger abgeschossen wurden. Das ist so, na, da habe ich mich überhaupt nicht drum gekümmert da. Ne? Ich hätte allerdings, eins sage ich dir, das ist eine Schwäche in meinem Kopf. Bei Elfenbein wäre das anders gewesen. Aber dafür bin ich durch alles, was ich schon gesehen habe, gelesen habe, die Filme über Wilderer in der Serengeti und wie die mit den Elefanten umgehen und dass die zum Teil schon so brutal sind, die werfen einfach Handgranaten in der Elefantenherde oder so etwas. Ja, da rege ich mich immer wahnsinnig drüber auf. Da wäre ich dann mit Sicherheit sensibilisierter gewesen.
Ja? Das habe ich auch gerade, darüber habe ich gerade nachgedacht. Du hast es ja gut erklärt, aber ich finde auch jetzt sozusagen die Entscheidung, ob man etwas tut oder nicht, darauf zu begrenzen, wie konkret der Einfluss ist. Also ob da jetzt irgendwie ein konkreter Elefant oder ein Nashorn irgendwie durchgerettet wird. Wenn man danach geht, bräuchte man ja auch nicht irgendwie zur Wahl gehen oder sonst irgendwas tun, wo der eigene Einfluss überschaubar ist. Also das kann ja nicht die Maßgabe sein. Es muss ja irgendein Wertesystem geben, an dem man sich orientiert.
Ja, auch eine Bewusstseinssache. Also wenn es jetzt so gewesen wäre, der hätte gesagt, ja, wir müssen jetzt erst ein Nashorn abschießen. Ja, und dann das Horn absägen. Dann hätte ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, das arme Tier oder so etwas. Es war ja schon sehr entfremdet, da ist so ein Ring. Ja, so. Es ist ja auch so, ich bin Vegetarier, nicht aus religiösen Gründen, ich habe schon als Kind, mir haben immer die Tiere leid getan. Ja, also, und das ist einfach so bis heute geblieben. Ich will niemals Fleisch essen, auch kein Fisch und so. Aber ich trage ja Lederschuhe. Ja, so, also es ist dann so, wie weit gehst du da, ja? Wie weit, das ist ein Ledergürtel, trage ich auch, ne? Oder so, das ist dann, und das wird denen ja abgezogen, ne? Da wird ja der, also so, als wenn meine Haut wird jetzt von irgendwelchen Außerirdischen abgenommen, damit die sich eine Handtasche machen. Das fände ich auch sehr, sehr ungerecht, ne? Ja. Die Sensibilität muss halt immer wieder angespitzt werden.
Ja. Aber das. Und das hast du heute, finde ich, auf jeden Fall getan durch dieses Gespräch. Mhm. Und ich würde gerne zum Abschluss zu unserer gelegentlichen Rubrik kommen. Die hatten wir auch beim letzten Mal schon, nämlich die Halbsätze, und dir zum Abschied gern noch mit deinem Einverständnis so ein paar kleine Halbsätze anbieten und mal schauen, ob dir dazu irgendein Gedanke in den Sinn kommt, muss auch nicht unbedingt ein Halbsatz sein, so knapp oder ausführlich, wie du möchtest. Und mal schauen, was dir dazu einfällt.
Okay.
So richtig auf die Palme bringt mich?
Meine Freundin.
Okay, lass ich am besten mal so stehen, ohne weiter nachzufragen, oder? Lass ich am besten mal so stehen, ohne weiter nachzufragen, oder?
Ja, würde ich wirklich sagen, ja.
Ja, okay. Wenn ich an irgendeinen Ort in irgendeiner Epoche reisen könnte, würde ich?
Epoche?
Mhm. Irgendwo, irgendwann. Wo würdest du dich gerne mal umschauen?
Ja, das ist schwierig. Ich stehe zwar auf historischen Filmen und historischen Romanen, aber immer wenn, dann denke ich immer, wie hat's denn da beim Zahnarzt ausgesehen? Es kommt jetzt also sehr darauf an, wie lange ich in dieser Epoche verbleiben muss oder so. Ja, also bis ich ein Zahnproblem habe, möchte ich auf gar keinen Fall. Ich würde gerne mal bei den alten Griechen vorbeischauen oder so. Klar, mhm. Aber
mal so eine Woche.
Eine Woche, ungefähr. Und in der Zukunft, wenn man in die Zukunft aussagen könnte, würde ich ganz gerne mal gucken, was ist eigentlich 2030? Wie sieht's da aus? Oder noch mehr 2050? Aber da vielleicht auch erstmal nur einen Tag.
Da bist du dann noch ein bisschen vorsichtiger.
Ja, weiß nicht.
Wie ist es denn um deinen Zukunftsoptimismus bestellt, wenn du so 20, 30 Jahre in die Zukunft denkst? Siehst du da eher Krisen und Katastrophen links und rechts?
Na, Katastrophen werden natürlich passieren. Also das ist ja alles, sind ja keine Märchen, die Klimaerwärmung und was sagen sie, oder Corona, was da dann noch so alles kommt und so, oder die Gefahren der künstlichen Intelligenz, und das gibt's ja sehr viel, was da kommen kann. Aber mein Optimismus betrifft eigentlich immer die Genialität des Menschen, wenn es hart auf hart kommt. Ja, also jetzt bei Corona kann man es eigentlich auch gut sehen. Die haben alle gesagt, ein Impfstoff dauert 10 Jahre. Jetzt haben sie es in einem Jahr. Das hat mich nie gewundert. Das hat mich die ganze Zeit nicht gewundert, weil ich habe immer gedacht, was erzählen die, das dauert 10 Jahre. Haben die einen Schuss? Weil die Technik ist in den letzten 10 und 20 Jahren so extrem schnell nach vorne gegangen, durchs Internet, durch die ganzen Computerprozessoren. Das geht ja alles immer viel schneller, mit viel Geschwindigkeiten. Allein meine neuen Hörgeräte, was für ein Unterschied die Hörgeräte jetzt und die ich vor 10 Jahren gekauft habe. Das ist ein extremer Unterschied. Jetzt habe ich keine drin wegen den Kopfhörern, aber wenn ich die drin habe, das ist super. Und dass ich die per Bluetooth kann ich die direkt, sind die direkt mit meinem Handy verbunden. Telefongespräche, da höre ich die andere Stimme direkt in. Ich konnte jahrelang eigentlich nicht mehr telefonieren, weil ich am Telefon muss die Hörgeräte rausnehmen, die alten und so. Mhm. Das war furchtbar. Oh, Fernsehen ist per Bluetooth auch mit meinen Hörgeräten verbunden. Plötzlich kriege ich alle Dialoge mit, ohne mich anzustrengen, ohne Kreuzworträtsel. Ich will mal so, wollte eigentlich nur sagen, die Technik schreitet so schnell voran, dass mir ziemlich klar wurde, man kann nicht mit den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts oder so sagen, wie lange so ein Impfstoff braucht. Das geht einfach schneller. Und die Genialität des Menschen ist auch, wir haben vorhin mal gesagt, 10% des menschlichen Gehirns ist überhaupt erst vom Potenzial ausgeschöpft. Da ist noch unheimlich viel da. Und bisher war es ja sehr, sehr oft so, dass der Mensch im letzten Moment was hingekriegt hat, um das wieder auszubalancieren. Der Mensch, das habe ich mal gelesen, ist anscheinend so eine psychologische Angelegenheit, kann nicht wirklich sofort hier und jetzt auf Probleme reagieren, die erst in 10 Jahren sind. Da kann er glauben, er reagiert. Also er macht sich das bewusst, das und das und das passiert, oh je, mine und so. Aber solange das nicht anfängt zu brennen, reagiert er nicht wirklich. Das hat irgendein Psychologe hat das mal erklärt, das liegt in unserer Psychologie. Wirklich reagieren, also dass wir wirklich handeln, tun wir immer erst, wenn die Kacke am Dampfen ist. Und dann ist unser Potenzial, das ist meine Positivität, durchaus in der Lage, all diese Probleme zu meistern.
Das ist eigentlich wirklich jetzt eine schöne Schlussbotschaft. Deswegen würde ich die Halbsätze jetzt auch gar nicht ewig weiter in die Länge ziehen und würde dich jetzt nur noch fragen, wir haben mit einem Witz von dir angefangen, vor vielen, vielen Stunden. Hast du zum Abschluss auch noch einen Witz parat?
Nee, ich glaube nicht. Ich hatte jetzt jahrelang diese 2, alle anderen habe ich vergessen. Neulich habe ich mal wieder einen guten gehört, den habe ich aber auch schon wieder vergessen. Also, der war wirklich gut und der war auch sehr kurz. Ich denke, was für ein geiler Witz, ey. Aber völlig weg. Ich habe nur diese 2, die sind so eingebrannt.
Okay, finde ich als Ende auch okay. So, der Witz ist weg und Helge, ich hoffe, wie geht's dir jetzt? So, du hast vorhin gesagt, am Anfang unseres letzten Gesprächs jetzt hier, als wir uns nochmal getroffen haben, du hast schlechte Laune. Ist es jetzt noch schlechter geworden in der letzten Stunde oder
ja,
geht's jetzt
ja, das, unser Gespräch hat mich jetzt gerade ganz gut draufgebracht. Und ich habe auch gut gegessen eben gerade, habe mir Spaghetti gekocht und so. Okay. Und jetzt bin ich eigentlich ganz gut dabei.
Schön. Dann danke ich dir wirklich herzlich für deine Energie heute. Das waren etliche Stunden, ich will sie gar nicht zusammenzählen.
Wir haben lange gesprochen, ja, sehe ich auch gerade. Ja.
Ich danke dir dafür, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne. Alles klar, Erik. Machst du Cut, ne?
Ja, ich mache Cut, genau. Ich habe jetzt Cut gemacht. Wir haben es geschafft, Helge hat es geschafft, ihr habt es geschafft. Es war ja ein ziemlich langes Gespräch. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und lege euch hiermit auch gern nochmal Helges Buch ans Herz, das ja den Anlass für unser Gespräch bildete, aber noch viel mehr bereithält, als wir jetzt hier besprochen haben. Das Mantra gegen die Angst. Wenn euch die Helge Timmerberg Trilogie gefallen hat und ihr unsere Show unterstützen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr, so ihr noch nicht Mitglied seid, eine Mitgliedschaft im Weltwach Supporters Club erwägt und dadurch helft, weitere Gespräche wie dieses hier zu führen. Zum Dank gibt es dann für euch je nach Unterstützerpaket regelmäßig Bonus-Episoden und auch den ein oder anderen weiteren Goodie. Und lasst weiterhin auch gern über die Podcast-App eurer Wahl hören, wie euch unsere Show gefällt. Lieben Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal, euer Erik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.